Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hausbesuch, dem Podcast von Antihelden. Mein Name ist Sebastian und ich bin heute zu Gast bei Johanna im Studio Lux. Hallo Johanna.
Hallo Sebastian.
Johanna arbeitet als Domina und bietet Dienstleistungen für Menschen im SM-Bereich an. Und gemeinsam sprechen wir heute über ihren Job, über SM und genau, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich, dass du da bist.
Sag mal ganz am Anfang, was ist eigentlich der Unterschied zwischen SM und BDSM?
Prinzipiell, also wenn man das rein wörtlich nimmt, es gibt zwar schon nicht wirklich einen Unterschied, sondern SM ist, wenn man es ganz genau nimmt, ein Teilbereich vom BDSM, der sich ja in drei verschiedene Bereiche sozusagen unterteilt.
Und welche sind das?
Das wäre zum Beispiel Bondage und Discipline, kommt auf dem Englischen, Devotion, Dominance and Submission und Sadismus und Masochismus sozusagen. Mhm. Und SM beschreibt eigentlich den dritten Teilbereich sozusagen, den Sadomasochismus, diesen sadistischen und den masochistischen, der als Reinform aber total selten vorkommt. Also vermischt sich schon immer alles. Ne? Ein Masochist wird in der Regel oder oftmals ja auch fixiert. Mhm. Muss nicht sein, aber also diese Teilbereiche vermischen sich, die kommen so gut wie nie in der Reinform vor. Und so generell im Allgemeinen wird aber SM schon als Synonym für BDSM benutzt. Aber der fachlich korrekte Begriff wäre BDSM. Aber in der Umgangssprache ist mit SM schon das Gleiche gemeint.
Ah, okay, alles klar. Bietest du auch sexuelle Dienstleistungen im Sinne von vaginaler oder oraler Penetration an?
Nein.
Gar nicht, okay.
Das mache ich gar nicht. Also ich bin wirklich klassische Domina und als klassische Domina bist du unberührbar sozusagen. Mhm. Was nicht heißt, dass ich jetzt nicht auch mal in Körperkontakt mache. Natürlich werde ich auch mal mich vielleicht auf ihn legen und ihn dabei meinetwegen würgen, um andere Praktiken oder meine Füße geben. Es ist schon Nähe da und das ist auch ein ganz wichtiges Thema, weil ohne Nähe würde das auch nicht funktionieren, wenn man immer nur diese distanzierten Praktiken, aber sexueller Kontakt im eigentlichen Sinne findet nicht statt. Ich ziehe mich nicht aus und mich darf auch keiner anfassen. Also nur so weit, wie ich das zulasse, meine Füße oder wenn ich mal reizen will, kann ich auch mal irgendwie seine Hand an meinen Po machen. Das geht alles, aber dann ist auch Schluss.
Und vorhin sprachst du von White BDSM und Black BDSM, also nochmal so eine Unterteilung. Kannst du das nochmal beschreiben, was das ist?
Der Weißbereich, um das jetzt grob so zu unterscheiden, ist der Klinikbereich, also alle Praktiken, die man im Klinikbereich ausführen kann oder auch Rollenspiele, die man macht als Krankenschwester, als Ärztin, dass man OPs simuliert oder sage ich mal, dass man therapiert auch und was Nadeln angeht, Katheter legen, Infusionen, Unterspritzung, Aufspritzung. Manche gehen bis dahin zur künstlichen Ernährung mit Magensonden legen, aber auch Zahnarztspiele gibt es auch in diesem Bereich. Da gibt's ja, also der Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt, aber das ist so prinzipiell der weiße Bereich. Und der trennt sich generell schon vom schwarzen Bereich ab, was aber nicht heißt, dass man das auch wieder so separat betrachten kann. Man kann auch in dem schwarzen Bereich diesen Elemente des Weißens mit einbeziehen, indem man, wenn jemand jetzt zum Beispiel nur Nadeln mag, genadelt werden will, kann man das auch jederzeit in den schwarzen Bereich mit einfügen. Auch Dilatoren kann man in den schwarzen Bereich einfügen. Also das ist alles, aber auch ein Katheter kann man einfügen. Also, ne, aber wer so diese authentischen Klinik-Sessions mag, der ist halt im weißen Bereich da sehr gut aufgehoben. Meistens wollen die dann eben nicht ausgepeitscht werden oder so, deswegen trennt sich das so leicht ab, aber eigentlich auch wieder nicht wirklich. Ne?
Und was ist dann Black BDSM?
Na, wenn man das jetzt ganz grob sagen möchte, sind das so diese ganzen Sachen, die in diesem, so wie Peitschen, CBT, diese Spiele, Herrin, Sklave, diese sadistischen Spiele, die man mit den Fingern oder mit Instrumenten, mit Spielzeugen zuführen kann und die eben nichts irgendwie mit irgendwie dem klinischen Bereich zu tun haben. Eigentlich alles andere sozusagen.
Also alles das, wo mit man keinen weißen Kittel anhat. Fesseln,
ja, eigentlich genau das. Mhm. Genau.
Und kannst du so grob mal umreißen für mich, wie das aussieht, wenn man jetzt mit dir einen Termin vereinbart? Wie ist da wie ist die Anbahnung? Was ist da so ein Erstgespräch und wie sieht dann eine Sitzung mit dir aus oder eine Session mit dir?
Also der Erstkontakt findet in der Regel immer per Mail statt oder aber durch eine WhatsApp-Nachricht oder SMS. Mhm. Telefonisch bin ich meistens nicht so gut erreichbar, also telefonische Termine sollte man in der Regel mit mir vereinbaren. Das könnte man dann folgend auch machen, um nochmal zu gucken, stimmt die Chemie oder manche wollen auch nicht schriftlich alles von sich geben, die wollen das lieber persönlich so mitteilen. Das wäre der Erstkontakt, da macht man dann einen Termin aus und findet einen gemeinsamen Termin, wo beide Zeit haben. Und in der Regel ist es so, dass dann trotzdem nochmal ein Vorgespräch erfolgt, wo nochmal die Gelegenheit gegeben ist, dass derjenige seine ganzen Vorlieben und Tabus nochmal ganz genau definiert und wo ich dann auch nochmal abfrage, das komplette Spektrum an Möglichkeiten, die es gäbe. Das mache ich nicht, weil ich alles in einer Session zum Einsatz bringen möchte, sondern eher aus dem Grund, weil auch wenn ich mich vorbereite, ist jede Session ja ganz individuell. Man kann ja nicht vorhersehen, was passiert. Wo macht der jetzt einen Fehler? Wo muss ich einwirken? Also das läuft ja immer unvorhersehbar, so eine Session. Und dass ich immer weiß, welche Praktiken oder welche Elemente kann ich denn jetzt in die Session auch als Erziehungsmittel einbringen, um ihn dahin zu kriegen, wo ich ihn hinhaben möchte. Und dass ich dann nicht das Dümmste, was passieren könnte, wäre in der Session, wenn ich dann sage, sag mal, wir haben ja darüber gar nicht gesprochen, aber darf ich bei dir auch anal machen? Geht das? Dann wäre das hinüber. Ne? Deswegen frage ich vorher alles ab. Und dann wird auch noch so ein Safe-Word-Wort sozusagen nochmal besprochen, was für den äußersten Notfall ist, das Spiel abzubrechen, falls derjenige sagt, also ich kann nicht mehr, ich bin jetzt mental oder körperlich völlig überfordert oder ist doch nicht mein Ding oder es wird mir gerade zu viel alles, dann hat er jederzeit natürlich die Möglichkeit, das Spiel abzubrechen und dann wird das auch abgebrochen. Ne? Ja, und danach gibt es auch nochmal ein Nachgespräch, dann kann man nochmal reflektieren. Meistens sind sie danach noch nicht wirklich in der Lage, das dauert meistens so 2-3 Tage, bis das alles so gesagt ist und bei ihnen auch so angekommen ist und sie das selber auch bewerten können, was eigentlich mit ihm so passiert ist. Und dann schreiben sie mir das auch nochmal per Mail. Ne? Also so läuft das ab in der Regel.
Und du hast davon gesprochen, dass du magst zwar keine festen Abläufe, aber sie müssen dir immer weiße Blumen mitbringen. Und
das sind Rituale.
Ah ja, okay. Aber also wie geht's dann los? Also wie komme ich jetzt, wenn ich jetzt dann, ich komme jetzt von der Straße, ich komme gerade von meinem Job oder was auch immer und ich komme bei dir an, wir haben darüber gesprochen und wie fängt es jetzt an, dass ich mich auch in diese Rolle hineinbegeben kann als devote Person?
Das ist ganz, also individuell ganz unterschiedlich. Das mache ich von dem vorherigen Kontakt, den wir hatten, abhängig und natürlich von den Bedürfnissen auch bis der jeweiligen Person. Und da macht es schon einen ganz großen Unterschied. Ist die Person devot? Ist es ein Sklave oder ist es eher jemand, der einfach nur passiv sein will und gar keine devoten Züge hat? Der wird mir natürlich, da werde ich nicht sagen, so runter auf die Knie und Blumen. Ne? Also der muss mir dann gar nicht Blumen mitbringen. Aber ich finde, diese Rituale sind ganz schön, um einfach diese Beziehung und auch diese Hingabe nochmal zu unterstreichen und dass sie wissen, auch so einen guten Einstieg für sich finden und da eine Sicherheit auch finden, weil etwas gleich ist am Anfang. Was dann kommt, wissen sie wieder nicht, aber erstmal um sich so, weiß ich nicht, jeder ist ja anders, ne? Dann gibt es auch welche, da fängt man gleich ab Tür an, manchmal stehe ich da auch schon im Zwischenflur, ganz unerwarteterweise, und dann gibt es eine Maske auf dem Kopf und dann sage ich, jetzt habe ich dich, hat Schellen um und die wissen gar nicht so schnell, wie sie geschieht. Und dann sind sie schon in ihrer Rolle drin. Mhm. Also da gibt es tausend Möglichkeiten, ne, wie man diesen Einstieg. Manchen ist es aber wieder auch noch wichtig, vorher unbedingt dieses Vorgespräch nochmal zu haben, egal wie oft wir uns schon gesehen haben, wie gut wir uns kennen. Sie brauchen einfach das Gefühl, auf Augenhöhe zu sein, um sich fallen lassen zu können. Also da ist jeder unterschiedlich, aber das ist auch völlig okay. Also, mhm.
An wen richten sich deine Dienstleistungen? Also wer kommt zu dir?
Ach, generell Menschen, die offen und neugierig sind. Auch Neulinge, die einfach schon lange mit dem Gedanken spielen oder wo das Kopfkino zumindest sich mit dem Thema BDSM befasst. Aber vom Geschlechtstyp her, also geschlechtsspezifisch ist es nicht. Also da ist, kann jeder kommen, also ist das Angebot, steht für alle frei, die zumindest bei klarem Verstand sind. Also auch Rollstuhlfahrer können kommen, mhm, zum Beispiel. Also da sind wirklich keine Grenzen gesetzt, insofern man bei klarem Verstand ist.
Und Paare auch, habe ich jetzt irgendwie so...
Paare auch.
Also wir drüben waren im Nebensatz irgendwie rausgehört. Okay. Und gibt es irgendwie dieses Klischee vom Top-Manager, der dann in seiner Freizeit abends vor der Domina in der Windel rumrobbt? Ist das etwas, das stimmt? Also gibt es das? Also was sind das für Menschen, sage ich mal, die Lust haben, sich von dir beherrschen zu lassen?
Klischees werden sicherlich auch immer bedient, aber erfüllen nicht das Spektrum. Also das geht durch alle sozialen Schichten und auch durch alle Einkommensschichten. Natürlich sind sicherlich häufiger Menschen in höheren Positionen mit einer guten Ausbildung sicherlich häufiger vertreten, aber würde ich fast meinen, aus dem Grund, weil sie natürlich auch eine ganz andere finanzielle Grundlage haben, weil es ist ja hier auch nicht günstig, ne? Also das muss man sich schon leisten können und sag ich mal, das Glück hat nicht jeder, dass er einfach sagen kann, ich kann mir jetzt jeden Monat das und das gönne ich mir, ne? Also deswegen denke ich, sind aus diesen Gegebenheiten vielleicht auch dieses Klischee so teilweise schon erfüllt. Ansonsten sind da gesellschaftlich, also kann man das gar nicht so eingrenzen. Das geht durch alle Gesellschaftsschichten und auch Einkommensschichten. Also ich würde nicht sagen, dass es da wirklich so festgelegt ist. Und dieser Wille, das ist einfach, ich glaube, so ein Ventil auch zu haben, um den Druck der Verantwortung vielleicht, die man vielleicht auch in Führungspositionen hat, dass man dafür einfach ein Ventil hat, um das rauszulassen. Einfach diesen Druck und einfach wirklich mal die Kontrolle abgeben oder an seiner Persönlichkeit auch weiterzuarbeiten oder an persönlichen Defiziten, die man empfindet. Teilweise ist es auch, dass vielleicht in der Vergangenheit schon irgendwie so ein Traumata erlebt worden ist, was man dann irgendwie in dem Sinne versucht aufzuarbeiten, davon loszukommen oder das auch zu verarbeiten. Ja, also, oder Ängste halt abzulegen. Dass man so wirklich, also schon an seiner Persönlichkeit und seiner Weiterentwicklung auch Selbstbewusstsein aufbaut, Selbstvertrauen, Selbstdisziplin. Also, das ist ja auch ein ganz großes Thema vom BDSM. Und das wirkt sich halt nicht bloß auf dieser sexuellen Komponente aus, sondern das greift tatsächlich in das alltägliche Leben, geht das mit über und greift auch da ein und bewirkt auch das da etwas. Ne? Also es geht letztendlich mehr, also weit über eine sexuelle Spielart hinaus. Und das jetzt nicht nur an Manager gebunden.
Du beschreibst ja eben wie diese Selbsterfahrung, die dann auch dazu führt, dass man im privaten Leben irgendwie was also dass die eigene Persönlichkeit dadurch auch wächst, durch die Erfahrung, die man zum Beispiel mit dir macht. Gibt es eine Story oder so, an die du dich erinnern kannst, wo du selber etwas Neues über dich herausgefunden hast durch eine Session?
So einzelne Storys sind das gar nicht. Ich glaube, das ist so dieser Verlauf. Ne? Das kommt ja auch nicht von heute auf morgen. Gerade so, was diese Persönlichkeitsentwicklung angeht, das ist ein Prozess, der braucht Zeit. Und natürlich ist BDSM auch eine Sache, wo du sage ich mal, damit konfrontiert bist, über dich nachzudenken. Sei es nur die Frage, warum bin ich, wie ich bin? Warum mag ich das? Warum mag ich jenes? Was sagt das über mich aus? Also man beschäftigt sich schon sehr intensiv mit sich, aber auch mit eigenen Defiziten, die man hat. Und ich kann jetzt für mich nur sprechen, dass mir das schon, sage ich in Anführungsstrichen, geholfen oder mich weitergebracht hat und dass ich halt Defizite, persönliche Defizite auch abgebaut habe im Laufe der Zeit und viel, viel selbstbewusster geworden bin und auch viel mehr weiß, was will ich nicht, dass ich eben nicht mehr versuche, irgendwie gesellschaftskonform zu sein oder mich anderen anzupassen oder den Wünschen von anderen oder den Regeln von anderen, sondern dass ich einfach immer bei mir bleibe und mir selbst treu bleibe. Das war auch nicht immer so, aber das ist so in den Jahren in mir gewachsen und ich fühle mich seitdem total glücklich und total frei. Und ich glaube, das ist ein echtes, wie so eine Art Geschenk, was mir BDSM letztendlich gebracht hat. Weil nur wenn du frei bist, kannst du eigentlich glücklich sein, weil wenn du immer versuchst, anderen dich anzupassen und dem gerecht zu werden oder vielleicht Angst hast, dass du jemanden verlierst, wenn du das und das nicht machst und dich, sage ich mal, selbst gezwungen fühlst, irgendwas zu machen, um irgendwas in deinem Leben zu behalten, wirst du ja nicht glücklicher dabei, weil du denkst ja nicht an dich. Und ich habe es dadurch tatsächlich gelernt, wirklich mich in den Vordergrund, was jetzt nicht unbedingt doch auch schon mit Egoismus zu tun hat, aber mit gesundem Egoismus, sage ich mal so, dass ich auch mich in den Vordergrund stelle und mich nicht hinten anstelle, sondern sage, ich will das und jetzt nehme ich mir das auch und ich will das jetzt haben und dann kriege ich das auch. Und das finde ich, das ist eine schöne Entwicklung, also die ich jetzt bei mir selber beobachten konnte. Ja, da bin ich ganz, ganz glücklich drüber.
Wollen wir, also ist es in Ordnung, wenn wir ein bisschen über deine Biografie sprechen, also wie du zum Beispiel zum BDSM gekommen bist?
Das können wir gerne machen. Das war auch ein langwieriger Prozess. Also manche stellen sich schon in der Kindheit fest, dass sie bestimmte Neigungen oder Vorlieben haben. Mir war das in der Kindheit noch nicht ganz so bewusst. Das kam so mit Anfang 20.
In der Kindheit stellen Sie das fest? Das bedeutet, Sie quälen gerne Ihre Spielkameraden? Oder?
Nein, das nicht. Aber dass man so Fantasien hat, die einen vielleicht auch sexuell... Kinder haben ja auch schon so eine Art Sexualität. Ne? Und wo man dann irgendwie da schon irgendwas im Kopf erlebt, was einen da schon erregt oder ja stimuliert oder wie auch immer. Das heißt nicht, dass sie jetzt anfangen, hier Käfer zu zertreten oder Schmetterlinge die Flügel auszureißen oder was weiß ich oder andere Kinder verkloppen.
Sondern es geht darum, dass man diese eigene Stimulanz irgendwie merkt.
Genau. Und oftmals ist denen das ja noch tut. Also die können da damit dann noch gar nicht wirklich was anfangen. Ja? Das Bewusstsein dafür, das kommt ja erst später und entwickelt sich. Und manchen ist es dann auch jahrelang unangenehm oder peinlich und die leben das ja gar nicht aus. Also ich erfahre das hier auch, dass manchmal Gäste kommen und dann in Mitte 40 sind oder was weiß ich und zum ersten Mal sich trauen, überhaupt über diese Gedanken zu sprechen und die auszuleben. Und das ist total schade, wenn so viel Zeit verloren geht. Also es ist natürlich gut, dass man es überhaupt mal in Angriff nimmt. Aber es geht so viel verloren. Ne? Man könnte so viel glücklicher sein, wenn man bestimmte Dinge einfach vorher schon zulässt und auch akzeptiert, dass das ein Teil seiner Persönlichkeit ist, dass es zu einem selbst gehört, sich selbst auch so anzunehmen. Und das ist so ein bisschen schade manchmal. Ja, und ich habe das mit Anfang 20 eigentlich im Zuge so auch meines Studiums, da bin ich mit verschiedenen Leuten dann so in Kontakt gekommen und dann auch mit meinem damaligen Partner. Und der hatte diese Neigung und dann hat man sich so ganz langsam rangetastet und fand das auch ganz spannend. Und dann geht man irgendwann auf Partys und da sieht man dann mehr und interessiert sich ja auch für viel mehr, bekommt immer ein umfassenderes Bild und traut sich so nach und nach auch an verschiedene Dinge ran. Und so ist das eigentlich bei mir dann auch entstanden, bis ich irgendwann eine Freundin hatte, die in dem Bereich professionell gearbeitet hat und mich auch in eine Session mit reingenommen hatte. Und das war für mich total faszinierend und spannend. gleich habe ich mich dann auch noch nicht für den Beruf entschieden. Braucht ja doch auch so ein bisschen mehr, als dass du einfach nur deine Sessions machst. Das ist eine Vorbereitung. Du musst nebenbei, also was heißt nebenbei, du musst erreichbar sein, du musst den E-Mail-Kontakt, also ist auch mit jeder, mit Arbeit erstmal verbunden, ne? Mhm. Ein Profil erstellen, da musst du genau überlegen, was schreibst du über dich, weil wenn du nur so allgemein schreibst, dann kommt auch allgemein alles bei dir an, ne? Weil keiner differenzieren kann, also du solltest, also ich habe mich zumindest sehr genau beschrieben, dass auch jeder Kunde oder jede Kundin weiß, was ist denn so ihr Ding und kann ich mich da, ist das auch meins, kann ich mich da oder bin ich bei ihr falsch? Man kann das vorher schon rauslesen. Und aber sich so weit hinzufinden, das ist natürlich auch ein Weg, den man erstmal gehen muss. Ne? Nicht von heute auf morgen geht das nicht. Und irgendwann, so mit Ende 20, habe ich dann auch angefangen, das nebenbei immer so zu machen, mehr mit Haus und Hotel. Dann habe ich mich verschiedene Zimmervermietungen da dann auch eingemietet. Und als meine Kinder dann größer waren, habe ich auch gedacht, okay, jetzt zeigst du auch Gesicht und jetzt machst du das ganz öffentlich und viel größer. Mhm. Ja.
Wie ist es für dich als Mutter mit deinem Beruf? Kommst du da in Konflikt oder bist du in Konflikte gekommen?
Nein, also meinen Kindern habe ich das natürlich nicht auf die Nase gebunden, als sie kleiner waren. Da können die eh damit nichts anfangen. Mhm. Und als sie dann 18 waren, volljährig, habe ich mit ihnen das schon besprochen. Also die haben sicherlich, langsam zu 16 waren, auch ein bisschen schon was mitbekommen. Aber weil ich dann auch schon offener war und mehr oder weniger auch schon wollte, dass sie so ein bisschen, ne, also ich lüge ungern, also das ist so wirklich so ein, ich bin immer offen und ehrlich und ich hasse das irgendwie, jemand anderem was vormachen zu müssen, aber klar, zum Schutz der Kinder, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber ich habe ihnen das gesagt, habe sie aber auch als offene Menschen erzogen, von daher war das auch nie ein Konflikt, ganz im Gegenteil, die haben zu mir gesagt, ey Mama, warum hast du das nicht früher gesagt, hättest du das sagen können.
Ah, okay.
Ja. Und war nie ein Thema. Ja, und die waren eher so noch neugierig und haben so gefragt, was macht man denn da? Und ich glaube, ein Junge nimmt das immer noch ein bisschen anders als auf als ein Mädchen, weil seine Mutter ist ja wahrscheinlich immer das asexuelle Wesen. Und man will sich nichts vorstellen, was die Mutter da vielleicht irgendwie noch treibt. Aber auch das ging. Ne? Also er wollte da nicht so detailliert irgendwelche Sachen wissen. Aber da, also meine Tochter zum Beispiel, die ist da sehr interessiert und hat mich auch gefragt, Mama, ich würde zum Beispiel ganz gerne mal das ausprobieren, worauf muss ich denn achten? Mhm. Das ist auch schön, wenn man da so Tipps geben kann.
Ja, okay. Das heißt, dein Job hat keine große Auswirkung auf dein Privatleben gehabt?
Auf meins überhaupt nicht, kann ich überhaupt nicht so sagen, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich in meinem Umfeld auch ganz tolerante, offene Menschen habe, viele Künstler, die da eben tolerant auch mit umgehen und sage ich mal, selber vielleicht auch darunter leiden, dass sie mit Vorurteilen, sage ich mal, behaftet sind und dem halt offen gegenüberstehen. Also ich werde nie irgendwie mich mit Menschen umgeben, die immer so eine vorgefertigte Meinung oder so eine festigte Meinung haben oder sich irgendwie ein Bild von oder eine Meinung von über irgendwas gebildet haben, wo sie sich nie wirklich mit befasst haben und oberflächlich sind. Also da werde ich mich eh nicht hingezogen fühlen. Mhm. Also ich habe schon irgendwie immer in meinem Umfeld auch so Menschen, die auch eher so frei denken und für alles offen sind.
Also irgendwie so eine
Individualisten.
So ein Moment, wo sich die Spreu vom Weizen getrennt hat, nachdem du dann irgendwie gesagt hast, ich arbeite übrigens als Domina, hast du nicht erlebt?
Habe ich nicht erlebt, nein, gar nicht. Aber gibt es sicherlich auch. Ne? Mhm. Also ein bisschen konservativer ist da zum Beispiel meine Mutti, die wusste das von Anfang an und war erstmal, oh Gott, und nimmst du Drogen und hast du die Zuhälter, also dieses typische Klischee, wie ich gleich gesagt habe, nein. Aber auch wenn sie anfangs, sie hat das vermutet, bevor ich ihr das gesagt habe, und dann hat sie gesagt, wenn du sowas jemals machst, dann bist du nicht mehr meine Tochter, das war so ihr erster Satz.
Okay.
Und dann habe ich gedacht, okay, aber habe ihr das dann auch irgendwann gesagt, weil die war dann auch 3-4 Wochen später, das hat nicht lange gedauert. Und dann kam halt diese Frage, oh Gott, Drogen, Zuhälter und was weiß ich. Und dann habe ich das verneint und habe ihr halt erzählt, wie ich das praktiziere und wie das läuft. Und dann hat sie gesagt, naja, eigentlich ist es ja auch egal, mach das, was du, wie du glücklich wirst und dann ist gut. Also sie hat das dann auch viel schneller akzeptiert, als ich das selbst vermutet hätte. Mhm. Ja, dachte schon, da gibt es richtig ja, richtige Differenzen. Aber war erstaunlicherweise bin ich so.
Und deine Partner haben damit auch...
Nein, nicht wirklich. Es ist natürlich schwierig. Es ist schwieriger, einen Partner zu finden, weil man natürlich in dem Job ja auch mit vielen Männern zu tun hat. Und ich glaube, das ist so diese Verlustangst oder vielleicht auch so diese Konkurrenz, die man drinne sieht oder diese ja, Angst, mich zu verlieren oder einfach, dass sie nicht das Privileg haben, meine Nähe alleine genießen zu dürfen. Ne? Das ist so, jeder will ja irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal haben oder was Besonderes sein. Und natürlich ist der Partner über was Besonderes, ne? Aber er muss halt damit umgehen können und so viel Selbstbewusstsein haben, dass er halt sagen kann, okay, ich habe überhaupt kein Problem damit, ich weiß, was sie an mir hat und die liebt mich, wie ich bin und passiert nichts. Ne? Also das sollte er schon mitbringen, ist aber nicht so einfach zu finden, sage ich mal. Das ist schon ein bisschen schwieriger, aber der Job an sich, wenn ich das sage, ist es, ich habe das auch immer offen und ehrlich kommuniziert, einfach um dem anderen auch die Gelegenheit zu geben, zu entscheiden, kann ich damit umgehen oder ist das nichts für mich, gehe ich da dran kaputt aus Eifersucht oder wie auch immer. Ne? Aber funktioniert hat es trotzdem. Es gibt natürlich immer mal so, muss dann heißen, bin ich eifersüchtig und da kommt doch irgendwie so eine kleine Spitze oder so. Aber damit muss man natürlich auch umgehen können. Man muss es ja auch verstehen können, den anderen. Ne? Also man sollte dann auch schon ein bisschen Verständnis und nicht bloß so egolos, was hast du denn jetzt? Also ist denn dein Problem zu spinnen? Also man sollte das auch schon ein bisschen ernst nehmen und sich da auch mal hineinversetzen. Und solange das jetzt nicht zum Stresspunkt wird und immer in den Vordergrund steht und eher zur Belastung wird, ist das, denke ich, auch alles okay. So kleine Spitzen, damit kann ich umgehen.
Du hast jetzt davon gesprochen, dass deine Mutter irgendwie so dachte, du nimmst Drogen oder danach gefragt hat, nimmst du Drogen oder hast du einen Zuhälter? Wie übst du deinen Beruf aus?
Auf jeden Fall ohne Drogen, ganz wichtig.
Ja.
Und wirklich komplett selbstständig. Also das ist mir auch ganz wichtig. Ich bin ein freiheitsliebender Mensch, extrem freiheitsliebend und auch ein selbstständiger Mensch. Und ich will jederzeit machen und tun lassen können, was ich will. Mhm. Ich muss auch wirklich das Gefühl haben, ich bin frei, auch in meinen Entscheidungen und dass ich mich nicht welchen Arbeitszeiten unterwerfen muss oder irgendwas oder mich an bestimmte Arbeitsregeln halten muss. Ich bestimme selber, wann mache ich einen Termin, wann habe ich Zeit für einen Termin und wie lange will ich an dem Tag arbeiten, will ich an dem Tag überhaupt arbeiten. Das muss alles mir überlassen bleiben. Mhm. Und also ich habe da auch keine Lust, irgendwie mich in dem Falle einzuordnen oder unterzuordnen. Mhm. Ich will ich sein und meinen Tag oder auch meinen Beruf so gestalten können, wie ich das für mich für richtig halte und womit ich mich wohlfühle. Und da ist mein Job wirklich, also ich habe das große Glück, sozusagen meine Leidenschaft zum Beruf gemacht haben zu können. Mhm. Das kann halt nicht jeder sagen. Und Beruf steckt ja auch wieder Berufung drin. Der konnte ich folgen und ich kann mich komplett ausleben, meine Kreativität, meine letztendlich auch Professionalität, aber auch meine weiche Seite und mein Sadismus ich habe alles so ineinander, miteinander vereint, ne? Und das ist total schön, ja.
Und gibt es Momente, in denen der Job für dich auch zur Belastung wird?
Das kann ich so überhaupt nicht sagen. Liegt vielleicht auch ein Stück weit daran, dass ich immer sehr gut auf mich selbst aufpasse. Mhm. Und in dem Fall, wo ich merken würde, es geht jetzt in die falsche Richtung, wende ich das schon ab. Lass das nicht zu und nehme auch solche Termine nicht an, wo ich denke, das könnte jetzt für mich echt völlig nach hinten losgehen. Von daher passe ich sehr gut auf mich selber auf, dass es mir immer gut geht und eben das nicht zur Belastung wird. Und wenn irgendwas in diese Richtung tendiert, dann sehe ich auch ganz schnell zu, dass ich das wegbekomme, dass ich das gar nicht irgendwie ranlasse.
Was zum Beispiel ist es? Sind Dinge, wo du sagst, das könnte zur Belastung für dich werden, oder das sind Termine, die du nicht annehmen möchtest?
Das sind welche, wo ich nach Drehbuch funktionieren soll. Mhm. Ich funktioniere nicht so, wie jemand anders sich das vorstellt. Ich möchte immer die Individualität und Spontanität, die will ich mir immer irgendwie beibehalten. Und in dem Moment, wo ich anfange, 10 Minuten das und dann 10 Minuten das und dann 20 Minuten von dem und 5 Minuten das einbringen, das funktioniert nicht. Ich muss das ja auswendig lernen. Und dann wird es Arbeit. Und genau das will ich nicht. Ich will meine Arbeit nicht zur Arbeit werden lassen, auch wenn es meine Arbeit ist. Und ich will ich bleiben. Und ich will mir nicht sagen lassen, wie ich was zu machen habe und vor allen Dingen, wie lange ich was zu machen habe. Also das geht ja gegen diese gesamte Struktur und das Prinzip vom BDSM. Er kann doch auch vorher gar nicht einschätzen, ob er sich nach 20 Minuten schon fallen lassen hat und so weit ist. Es kann ja auch sein, dass er 40 Minuten braucht. Mhm. Weißt du, das muss ja stimmig sein in sich und das muss ja passen. Also da irgendwie, also das wäre auf jeden Fall so ein Ding, wo ich sage, nein, bist du bei mir falsch. Oder auch so, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten, dieses Topping from the bottom. Mhm. Auch da, das geht auch nicht. Wenn ich das merke, man hat ja zu einigen, also gerade wenn wir dieses Sklavenverhalten, also diese Machtgefälle auch da haben mit Sklave und Herren, und ich merke, der Sklave will seine Aufmerksamkeit eigentlich jetzt nur befriedigen und seine Verlustangst sozusagen, er braucht eine Sicherheit. Und das aber weit über das erträgliche Maß hinaus, indem ich 10 Nachrichten am Tag kriege und die sind nicht irgendwie mit einem Satz bestückt, sondern briefähnlich formuliert, dann gibt es von mir da keine Antwort drauf, dann gibt es gar keinen Kontakt mehr. Und da sage ich auch nichts, weil derjenige muss alleine darüber nachdenken und ich lasse mich nicht dafür benutzen, dass es dem anderen besser geht und ich dafür aber, sage ich mal, dass zur Belastung wird, so viele Nachrichten zu kriegen, die man, wo ich mich jetzt eigentlich gezwungen sehen müsste, die vielleicht zu beantworten oder auf ihn einzugehen. Da muss man natürlich immer auch ganz genau gucken, dass man demjenigen da nicht schadet, aber man kann dann einmal was sagen und sagen, ey, pass auf, so nicht. Und wenn es beim zweiten Mal nicht versteht, dann wird er ignoriert und dann kann er drüber nachdenken, dann hat er ja Zeit. Und ja, das funktioniert auch wunderbar, weil da muss man halt so ein bisschen aufpassen, dass man sich da auch nicht zu sehr vereinnahmen lässt oder, sage ich mal, in Anführungsstrichen missbrauchen lässt für die eigenen Bedürfnisse und für sich selbst die Sicherheit zu kriegen auf Kosten des anderen. Ne?
Ich habe dazu noch mal eine Frage, und zwar auch zum Thema Consent. Du hast vorhin, als wir im TV-Raum waren, auch noch mal darauf hingewiesen, wie wichtig ist, dass man zum Beispiel eben keine Drogen hat, damit eben auch der Consent funktioniert. So. Aber es geht ja darum, dass im Prinzip, oder so habe ich es bisher verstanden, dass es darum geht, diesen totalen Kontrollverlust zu erleben. Ist das auch dieser Punkt, von dem du gerade sprachst, so, wer weiß, ob er nach 20 Minuten oder nach 40 Minuten an dem Punkt ist? Was ist dieser Punkt?
Mit diesen 20, 40 Minuten meinte ich nicht genau diesen Punkt, sondern es gibt immer so Situationen, und auch eine gewisse Zeit, um anzukommen, sage ich mal. Man ist ja nicht von jetzt auf sofort, sage ich mal, komplett weg, wo man sagt, jetzt ist mein Kopf abgeschaltet. Das dauert und man muss erst mal die Person abholen und dann langsam hinführen und immer weiter dafür sorgen, dass dieser Kontrollverlust kommt. Und mit diesem Punkt vorhin meinte ich, man nimmt ja verschiedene Praktiken und guckt dann, dass man vielleicht, man baut ja immer wie so einen Höhepunkt auf und da geht es langsam auch wieder so runter. Und man kann nicht mit dem Höhepunkt anfangen, sondern man führt so langsam ran und da können es verschiedene Schritte geben. Und das meinte ich jetzt mit, es kann nach 20 Minuten, es kann aber auch nach 40 Minuten sein, dass er bereit ist, um den nächsten Schritt zu gehen. Und da kann man das nicht vorher definieren und sagen, 10 Minuten das und 10 Minuten das. Das geht nicht. Das ist ja so unterschiedlich und auch von der Tagesform abhängig. Wenn das heute funktioniert, heißt es nicht, dass es beim nächsten Mal wieder genauso funktioniert. Das kann ganz anders sein. Das ist wie mit Schlägen. Heute kann derjenige vielleicht 200 Schläge lustvoll besetzen und kriegt die ohne irgendwas hin und beim nächsten Mal sind es 50. Und das ist aber auch kein Weltuntergang. Manche sind dann so ein bisschen total verwirrt und furchtbar traurig, dass es nicht noch mehr geworden sind als beim letzten Mal. Aber das ist ja hier kein Leistungssport. Das ist, wie der Tag ist. Ne? Und das muss nicht irgendein Limit erreicht werden oder jedes Mal drüber gehen. Dafür werden andere Grenzen. Und da muss man auch immer ein bisschen gucken, wie ist derjenige heute drauf? Das hängt ja auch ein bisschen was mit dem mentalen Zustand ab. Und man kann nicht jeden Tag das Gleiche erreichen und immer weiter. Das geht nicht. Das muss einfach muss passen an dem Tag. Mhm. Und heute kommen wir da weiter und morgen machen wir da weiter. Und irgendwann ist man rundum weitergekommen. Aber wenn du vorher festsetzt, heute musst du hier weiterkommen und beim nächsten Mal machen wir dann die Schläge, da kommst du dann mal mit den, das kann man so nie sagen. Mhm.
Aber wenn ich vorher diesen Consent gebe und dass ich jetzt sage, es ist in Ordnung, dass jetzt das und das mit mir passiert, wie kann ich denn dann noch diesen Kontrollverlust erleben? Weil im Endeffekt habe ich dem Kontrollverlust ja schon zugestimmt und kann ich dann noch die Kontrolle verlieren, wenn ich schon meine Zustimmung dazu gegeben habe, jetzt die Kontrolle zu verlieren?
In dem Moment, wo man die Zustimmung gibt, hat man ja noch die Kontrolle, sozusagen. Da bist du ja mental, also geistig bist du ja noch komplett, sage ich, zurechnungsfähig. Du weißt ja, was du sagst, was du tust. Mhm. Und mir geht es ja dann darum, in dem Spiel dafür zu sorgen, dass du eben dass genau diese Kontrolle abgegeben wird, dass er eben nicht mehr, sag ich mal, denken kann, ne, sondern sich völlig sich selbst und mir hingibt und sich fallen lassen kann in dem, was wir miteinander machen, dass er das Vertrauen hat, mir ausgeliefert sein zu können und das auch genießen kann, dass er die Verantwortung und die Kontrolle abgibt und sich da wirklich auch reinfinden kann und reinfallen lassen kann. Mhm. Und das kommt nicht auf Fingerschnipsen, bloß wenn man sagt, okay, jetzt hast du hier den Kontrollverlust, jetzt ist es soweit. Nein, da muss man hinarbeiten. Mhm. Und wenn er natürlich den Kontrollverlust hat, und dann geht es mehr um dieses Ausgeliefertsein, wenn ich ihn fessle, dass auch völlig klar ist, dass ich ihn jetzt nicht... oder dass ich mich auch rein rechtlich und auch ethisch von Gewalt, sexuellen Gewalttaten oder Übergriffen, Missbrauch oder gegen die sexuelle Selbstbestimmung, dass man sich da auch nochmal abgrenzt, ne? Sondern ich werde mit ihm immer das machen, was vorher abgesprochen ist, was jetzt nicht heißt, dass es ein Drehbuch ist, sondern ich weiß, in welchem Rahmen ich mich bewegen kann, ne? Und den werde ich niemals überstrapazieren und er muss das Vertrauen haben, dass ich jetzt nicht, weil ich irgendwie einen Hass auf Männer habe oder weil ich besonders aggressiv bin oder einfach heute einen schlechten Tag habe, dass ich jetzt nicht anfange, da wahllos irgendwelche Praktiken über das gewünschte Maß hinaus an ihm ausführe. Deswegen dieses Einverständnis und diese Freiwilligkeit. Und manchmal überschätzen sie sich dann auch und denken, sie können viel mehr ertragen, als sie eigentlich ertragen können. Oder vielleicht ist die Tageskonstitution einfach nicht die, die sonst da ist. Und dann fängt man nur leicht an und das ist schon zu viel. Mhm. Na, dann kommt es nicht gleich zum Abbruch. Ne? Also ich fange eh immer ganz langsam an, weil was mir gesagt wird, ist das eine und wie derjenige das erlebt, ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber ihm ist praktisch jederzeit auch die Möglichkeit, ihm abzubrechen und zu sagen, stopp. Und da muss er sich natürlich drauf verlassen können, dass ich jetzt nicht anfange, jetzt habe ich dich ja eben mal und bleib mal schön, ich will heute noch das und das mit dir machen.
Das, dieser Abbruch erfolgt dann, wenn man dieses Safe Word benutzt.
Genau.
Okay. Und es geht ja aber darum, dass man Grenzen auch überschreitet. Und wie schaffe, also wie kann es sein, dass ich jetzt irgendwie da, oder ich finde es gerade schwierig, die Frage zu formulieren, aber dieses, wie schaffe ich es nicht, das Safe Word zu sagen, bevor ich die Grenze überschritten habe?
Das ist wirklich bloß ein ganz minimaler Schritt sozusagen. Und diese Grenzüberschreitung ist letztendlich das, worum es ja geht. Mehr zu geben, als man sich selber vorstellen kann und seine eigenen, ja, über sich hinaus zu wachsen. Und das muss man wirklich ganz, ganz langsam angehen. Da muss man natürlich auch den Körper des anderen lesen können und verbal miteinander kommunizieren können. Das heißt, ich achte sehr, sehr genau auf die Reaktion und binde natürlich immer das Spiel mit der Lust mit ein. Also das ist ein ganz wesentliches Element, weil je mehr Lust diese Person empfindet, desto mehr werde ich ihm Schmerzen zufügen können. Und je mehr diese Person sich, sage ich mal, durch mich fallen lassen kann, auch dann komme ich viel weiter, ne? Und das hat manchmal mit ganz kleinen Reaktionen oder Blicken oder irgendwie nur zu tun. Und musst dir eine ganze Weile gefangen halten da drin in dieser Situation. Das ist ja quasi schon so in seiner Lust in diesem und eigentlich diese Lust, sage ich mal, ihn total vereinnahmt schon. Das ist, sage ich mal, das Gehirn, man sagt ja immer, das Denken ist dann weiter unten angesiedelt. Und wenn ich so weit bin und diesen Zustand erreicht habe, dann kann ich gucken, dass ich drüber hinausgehe. Und dann schafft man das. Und das, da kann man natürlich, muss man wirklich so in ganz kleinen Schritten immer weiter, immer wieder, das ist dieses Tease Denial, ne? Also ein bisschen anteasen. Und dann gehst du wieder in den Schmerz und nimmst die Lust, dann gibst du wieder Lust und dann nimmst du sie wieder und das immer und immer wieder. Und dann dreht sich oben alles schon im Kopf. Und dann kannst du über die Grenzen gehen und das kriegen die dann schon, also sie kriegen, die spüren das schon, dass es weit oder über das Maß, über das noch gewöhnte Maß oder gewohnte Maß drüber hinausgeht. Aber das ist genau das, was sie dann auch glücklich macht. Ne? Ja.
Kannst du mir denn einmal zeigen, die Räume, wie die so aussehen für das White BDSM und das Black BDSM?
Natürlich, klar. Komm mal einfach mit, ich zeige dir das.
Das ist das Ende des ersten Teils, die Folge des Hausbesuchs zum Thema BDSM. Ich habe mich dazu entschlossen, den Podcast 2 zu teilen, weil er sonst sehr, sehr lang geworden ist. Im zweiten Teil, den ich euch auch direkt hochlade, besichtige ich mit Johanna die Räumlichkeiten im Studio Lux und wir sprechen vor allen Dingen nochmal über emotionale Aspekte ihrer Arbeit, was ihre Arbeit mit ihr macht, was ihre Arbeit mit ihren Kundinnen und Kunden macht, was es für die bedeutet, diese Erfahrungen mit ihr machen zu können. Und dabei wünsche ich euch dann viel Spaß.